Ja, wie gesagt, mega schön, richtig gut, heute hier zu sein. Schön, dass wir gemeinsam schwitzen können. So richtig schön malawische Verhältnisse. Ja, und schön, dass wir auch ein bisschen über Malawi berichten durften, euch mit hineinnehmen konnten in unseren Alltag. Und schön auch, dass ich heute predigen darf. Auf Deutsch, ohne Übersetzung, einfach so ganz direkt. Das ist ein ganz neues Gefühl und ich freue mich drauf. Und ich freue mich auch über das Thema Umkehr oder Buße und Wiedergeburt. Schönes Thema und auch schöner Anlass. Wie schön ist es, dass ich hier in der Gemeinde Menschen taufen lassen möchte. Da rutscht mir fast ein afrikanisches Halleluja über die Lippen, aber das lasse ich jetzt mal weg. Nee, aber wirklich was Schönes. Wir durften in Malawi einige Taufen miterleben und es war immer was ganz Besonderes. Egal ob im Swimmingpool oder im Malawisee selber, es war jedes Mal ein ganz besonderer Moment und eine unglaubliche Freude. Von daher euch Gottes Segen für die Taufen und natürlich besonders für die Täuflinge. Aber heute wird noch nicht getauft. Wir dürfen uns aber den Gegenstand der Taufe anschauen. Das, was die Taufe symbolisiert, nämlich das Thema Umkehr und Wiedergeburt. Umkehr, Wiedergeburt, was schwingt bei uns mit, wenn wir diese Begriffe hören? Was löst es in dir aus? Ich muss sagen, für mich klingt es zunächst mal ein bisschen trocken. Und das, obwohl wir auf die Taufe zugehen. Sorry, da musst du sein. Aber im Ernst, ist es das? Ist das Thema Wiedergeburt und Buße trocken? Ist es das, was wir heute vorhaben, dass wir uns nochmal schön die biblisch-dogmatischen Grundlagen reinhämmern, dass dann in 2 Wochen bei der Taufe auch wirklich jeder auf Linie ist? Es ist nicht, was wir heute vorhaben. Und ich glaube auch nicht, dass das Thema trocken ist. Und vor allem ist es das nicht, wenn uns die Bibel was ganz Besonderes zu diesem Thema anbietet. Der wichtigste Text zum Thema Wiedergeburt und auch zum Thema Umkehr ist keine trockene Abhandlung, kein theoretischer Grundlagentext, sondern ein Gespräch zwischen 2 Menschen. Und zwar ein geheimes, heimliches Gespräch, ein nächtliches Gespräch zwischen 2 Personen, die miteinander tuscheln. Und wie es immer ist, wenn 2 Leute flüstern, dann weckt es immer ganz besonders die Neugier und man möchte wissen, über was reden die? Was ist das Geheimnis? Und so hoffe ich, dass auch wir heute mit dieser Neugier an den Bibeltext rangehen. Ich lese uns aus Johannes 3, die Verse 1 bis 16. Jesus und Nikodemus. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit? Rief Nikodemus aus. Wie kann ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum 2. Mal geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Aber wie geschieht so etwas? Fragte Nikodemus. Jesus antwortete, du bist ein angesehener Lehrer Israels und trotzdem weißt du das nicht? Ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir wissen und was wir gesehen haben und erzählen es weiter. Doch ihr wollt unseren Worten nicht glauben. Aber wenn ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich von Dingen erzähle, die hier auf der Erde geschehen, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Es ist doch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen, bis auf den Menschensohn, der vom Himmel herab auf die Erde gekommen ist. Und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einen Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für diesen Moment, den du ausgesondert hast, um uns zu begegnen, um zu uns zu sprechen. Wir beten, Herr, schenk uns Neugier, schenk uns einen Hunger, schenk uns Ohren, wie Jünger hören auf dich. Amen. Heute also das Thema Umkehr und Wiedergeburt. Was ist Wiedergeburt? Klingt irgendwie esoterisch. Manche sagen vielleicht, hat es auch nicht irgendwas mit dem Buddhismus zu tun. Fragen wir doch einfach mal Wikipedia. Wiedergeburt, lateinisch Regeneratio, altgriechisch Anagenesis, bezeichnet im Christentum meist einen Teilaspekt der Zueignung des göttlichen Heils an den einzelnen Menschen. Deshalb sollten wir immer mehr Bibel lesen als Wikipedia. Also ich glaube, wenn wir heute einen trockenen Text gehört haben, dann diese Definition aus Wikipedia. Aber gut, unser Google-Hirn ist gesättigt. Wir haben genug gehört, wir wissen Bescheid, können wir ja eigentlich Feierabend machen. Ha, nicht ganz. Wir haben noch ein paar Minuten auf der Uhr, daher schlage ich vor, wir graben noch mal ein bisschen tiefer und wir stellen ab ein paar mehr Fragen zum Thema Wiedergeburt, Umkehr. Und wir schauen uns dieses Geheimgespräch zwischen Jesus und Nikodemus noch mal näher an. Starten wir direkt mit der ersten Frage. Für wen ist denn Wiedergeburt? Oder anders gefragt, geht mich das überhaupt was an? Steht es mir überhaupt zu, wiedergeboren zu werden? Für wen ist Wiedergeburt? Für alle, für manche oder nur für die besonders Guten? Das ist wahrscheinlich das zweithäufigste Vorurteil, das man so zum Thema Wiedergeburt hört, neben diesem ganzen Buddhismus-Thema, ist wahrscheinlich genau dieser Exklusivismus. Wiedergeburt ist nur was für die ganz besonders Frommen. Wiedergeborene Christen, das sind die ganz Besonderen. Das sind die besonders gesetzlichen, frommen, vielleicht sogar fundamentalistischen. Wenn man mit einer Person ins Gespräch kommt und sie fragt dann schon im zweiten Satz, bist du überhaupt ein richtig wiedergeborener Christ? Dann weiß man schon Bescheid und man weiß, was Sache ist und verlässt das Gespräch. Wiedergeborene, das sind die ganz Strengen. Das sind die ganz Frommen. Und so funktioniert dieses Wort, dieser Begriff Wiedergeburt ideal als Vorurteil von außen. Aber es funktioniert auch von innen heraus. Wiedergeburt als Abgrenzung. Als Abgrenzung zwischen uns und denen. Der Titel Wiedergeborener Christ als Qualitätsmerkmal oder sogar als Kampfbegriff, um Sonntagschristen von den wahren Nachfolgern Jesu abzugrenzen. Ich finde immer, wenn sich Prominente bekehren, dann geht es relativ schnell durch die Medien und IDEA ist immer ganz oben dabei, darüber zu berichten. Nina Hagen, Bülent Ceylan, Justin Bieber. Da sind wir immer ganz schnell dabei zu fragen, ja okay, jetzt haben sie sich bekehrt, aber sind sie auch wirklich an Jesus dran? Sind sie auch wirklich wiedergeboren? Wiedergeburt als Label, Wiedergeburt als Qualitätsmerkmal. Für wen ist Wiedergeburt? Wirklich nur was für die besonders Frommen? Unser Text beantwortet diese Frage einmal direkt und einmal indirekt. Indirekt in Form von Nikodemus. Wer ist Nikodemus? Zunächst einmal scheint es so, wenn wir uns ihn näher anschauen, dass er der perfekte Prototyp eines wiedergeborenen Christen ist. Er ist Mitglied des Hohen Rats, er war ziemlich wohlhabend, aber auch ziemlich streng gläubig. Er war einer der führenden jüdischen Lehrer, er kannte sich perfekt aus und war sozusagen als Pharisäer auch der Inbegriff von Autorität und moralischer Struktur. Könnte man sagen, ja klar, das passt doch zusammen. Nikodemus, wiedergeborener Christ, das passt. Aber gleichzeitig erfüllt dieser Nikodemus auch so gar nicht das Bild eines wiedergeborenen Christen, eines knallharten Konservativen. Er nennt Jesus Rabbi. Dabei war Jesus ein völlig unbekannter Typ, der keinerlei Empfehlungsschreiben hatte von Rabbinern, der keinen nachgewiesenen Stammbaum hatte und ja, der eigentlich sogar eher aus dem Kreis der Rabbiner ausgeschlossen wurde. Nikodemus, er ist aufgeschlossen. Er ist gerade diese fromme Gesetzlichkeit, die ihm eben nicht genug bietet. Es ist gerade dieses kalte Konservative, das ihn leer lässt. Daher ist Nikodemus eben nicht das typische Bild von einem frommen Hardliner, sondern ein Mann, dessen Herz nach Gott sucht. Und was ist das Erste, was Jesus diesem Suchenden sagt? Er sagt, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus lässt also keinen Zweifel. Niemand kann das Reich Gottes sehen, geschweige denn es betreten, nicht einmal Nikodemus. Und das gibt diesen Worten Jesu so viel Gewicht. Es ist wie wenn Jesus zu Nikodemus sagt, Nikodemus, auch du nicht. Auch du kommst nicht in das Reich Gottes, wenn du nicht wiedergeboren wirst. Du hast alle Moral und Religion der Welt, du bist der perfekte Lehrer, aber auch du musst von Neuem geboren werden. Es ist nicht so, dass du schon 90% hast vom Gottesreich, vom Eintritt und du brauchst nur noch die 10% und die gebe ich dir jetzt. Nee, nee. Alles, was du bisher getan hast, ist für die Katz. Nichts zählt. Was für einen Unterschied macht es, wenn wir den Kontext dieses Satzes beachten, wenn wir sehen, zu wem Jesus diese Worte sagt. Und das ist auch die gute Nachricht für uns heute Morgen. Egal, wie gut du bist oder egal, wie schlecht du bist, egal wie verkorkst dein Leben ist oder wie perfekt du dich fühlst, du, wir alle müssen wiedergeboren werden. Wenn niemand ohne Wiedergeburt ins Reich Gottes kommen kann, wenn also jeder Wiedergeburt braucht, dann ist der logische Schluss, sie ist für alle da. Und deshalb ist dieses Label wiedergeborener Christ nicht ausschließend, sondern einschließend. Es ist inkludierend, weil es jeden mit einschließt. Jeder Mensch auf dieser Welt muss wiedergeboren werden. Du und ich, wir können niemals zu gut oder zu schlecht dafür sein. Erste Frage haben wir abgehakt. Für wen ist Wiedergeburt? Für alle. Gehen wir direkt zur zweiten Frage. Wo kommt Wiedergeburt her? Wo kommt Wiedergeburt her? Vielleicht eine bisschen komische Frage, so als ob die Wiedergeburt irgendwie hier mit dem Zug anreist und man fragt, und wo kommst du her? Man könnte die Frage auch ganz einfach abkürzen und könnte sagen, wo kommt Wiedergeburt her? Ja klar, von Jesus. Das reicht ja wohl als Antwort. Wenn sie von Jesus kommt, ist auf jeden Fall gut. Passt doch. Aber es steckt noch ein bisschen mehr hinter der Frage und es macht total viel auf, wenn wir fragen, wo kommt Wiedergeburt her? Und zwar vor allem, weil wir zwei Begriffe in unserem Text heute lesen, die ganz besonders sind. Einmal der Begriff Reich Gottes. Haben es gerade schon gehört. Niemand kann das Reich Gottes sehen oder betreten, wenn er nicht wiedergeboren wird. In Vers 3 und Vers 5 lesen wir vom Reich Gottes. Und es ist so spannend, weil Johannes dieses Wort Reich Gottes eigentlich fast nie verwendet. Wir lesen das total oft in Matthäus, Markus, Lukas, aber Johannes verwendet es eigentlich fast nie und eigentlich so wirklich nur an dieser Stelle in Johannes 3. Und es zeigt, er möchte hier was ganz Besonderes sagen. Er möchte was Besonderes ausdrücken mit dem Reich Gottes. Und was hat es wohl in Nikodemus ausgelöst, als er gehört hat, Reich Gottes? Was wird er sich gedacht haben, wenn Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden, um das Reich Gottes zu betreten? Es wird ihm aufgefallen sein, er war Pharisäer und die Pharisäer glaubten an das Reich Gottes. Sie glaubten an das Reich Gottes als was Zukünftiges, was in ferner Zukunft ist, was am Ende der Zeit passiert, wenn der Messias wiederkommt und seine Herrschaft aufrichtet. Heißt es, wo kommt Wiedergeburt her? Ist irgendwo in der Zukunft? Jesus, er knüpft zwar an dem Denken der Pharisäer an, aber er setzt auch einen entscheidenden neuen Punkt zum Thema Reich Gottes. Er fügt eine entscheidende Sache dazu. Und das lesen wir in Markus 1, Vers 15. Jetzt ist die Zeit gekommen, verkündete er, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist das Reich Gottes nahe. Jetzt ist die Zeit, um umzukehren, um zu glauben, um wiedergeboren zu werden. Jetzt beginnt schon, wovon Nikodemus bisher nur träumen konnte. Als Pharisäer, der glaubt, das Reich Gottes ist fern. Und genau das deutet Jesus auch in unserem Text an, wenn er sagt, es ist noch nie jemand in den Himmel aufgestiegen, bis auf den Menschensohn, der vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Jesus ist auf die Erde gekommen. Und mit Jesus ist das Reich Gottes auf diese Erde gekommen. die Erneuerung und Neuschöpfung der Welt nichts Geringeres als das. Die Erneuerung und Neuschöpfung der Welt ist mit Jesus auf diese Erde gekommen. Sie beginnt bereits im Jetzt und Hier, natürlich nicht vollendet. Das wird tatsächlich erst am Ende der Zeit stattfinden. Aber es beginnt in Jesus. Was sagt es über Wiedergeburt aus? Wo kommt sie her? Sie kommt aus der Zukunft. Die Wiedergeburt kommt aus der Zukunft. Sie kommt aus Gottes Reich. Sie kommt uns entgegen im Laufe der Zeit. Und sie ist mehr als nur eine Eintrittskarte in das Reich Gottes. So von wegen, ja, ich habe die Wiedergeburt, ich komme rein. Nein, die Wiedergeburt ist der Beginn von etwas Neuem, von etwas Schönem, von etwas Genialem. Es ist der Neubeginn von dem, was Gott aus dieser Welt machen möchte, aus jedem von uns. Das Reich Gottes wird geboren, wird neu geboren in jeden einzelnen von uns rein. In deinem und in meinem Herzen ist es gegenwärtig. Wo kommt Wiedergeburt her? Es gibt noch ein zweites Wort in unserem Text, das in diesem Zusammenhang ganz spannend ist. Wenn Jesus hier über Wiedergeburt redet, verwendet er einen ganz bestimmten Begriff. Und so ist unser zweites Wort, das Wort Wiedergeburt selber. Jesus verwendet mit den Begriffen, die er verwendet, im Griechischen, ich erspare euch die Details, einen Begriff, der auch in der griechischen Philosophie vorkommt. Und er greift sozusagen nicht nur ein Konzept der Pharisäer auf, sondern er greift auch ein Konzept aus der griechischen Philosophie aus. Die Griechen waren nämlich der Ansicht, dass die Geschichte nicht linear verläuft, so wie wir das glauben, dass es irgendwann ein Ende gibt, sondern zyklisch. Und dass sich die Welt sozusagen immer wieder selber gereinigt hat, selber regeneriert wurde, um danach wieder besser zu funktionieren. Das ist ungefähr so, wie wenn ich meiner Frau sage, wenn sie ein Problem hat mit dem Handy oder mit dem Laptop, hast schon mal einen Neustart gemacht, frage ich sie seit 5 Jahren und sie immer, nee, habe ich noch nicht gemacht. Ja, mach mal einen Neustart, dann geht's vielleicht wieder. Und genau das haben die Griechen geglaubt. Es gibt immer mal wieder ein Reset und danach geht's wieder von neuem los und wir können es besser machen oder auch nicht. Was hat es mit dem Text zu tun? Warum auf einmal griechisch? Nikodemus ist ein griechischer Name. Und es wird davon ausgegangen, dass dieser Mann auf irgendeine Art einen griechischen Background hatte und dass er sich mit diesen griechischen Lehren durchaus auskannte. Wenn Jesus also hier von Wiedergeburt spricht, dann hat es bei ihm ziemlich wahrscheinlich geklingelt und er denkt an dieses griechische Konzept. Will Jesus also jetzt das sagen, was die Griechen aussagen? Kupfert er es doch nur ab von ihnen? Auch hier greift Jesus nicht nur dieses Konzept auf, sondern er deutet es radikal um, indem er sagt, es gibt Erneuerung, ja, aber es gibt nur eine Erneuerung und es gibt nur eine Wiedergeburt. Und es wird nicht einfach nur ein Reset sein und danach machen wir gerade so weiter, wie wir davor schon gemacht haben. Nein, es wird das Ende sein. Und zwar das Ende allen Todes, das Ende allen Leidens, das Ende aller Sünde und alles Bösen. Und gleichzeitig dieser Beginn von etwas Wunderschönem, Großartigem, Neuen. Und das ist das radikal und kraftvolle Neue, das Jesus hier verkündet. Wo kommt die Wiedergeburt her? Sie kommt aus der Zukunft, sie kommt aus Gottes Reich auf uns zu. Und es beginnt schon heute in uns. Und diese Wiedergeburt ist nicht nur eine Eintrittskarte in den Himmel, sondern sie ist der Himmel selber sozusagen, der Beginn des Himmels in unseren Herzen, der Beginn der Neuschöpfung Gottes. Und da sind wir schon ziemlich direkt bei unserer dritten Frage. Und die lautet nämlich, was macht Wiedergeburt mit einem? Wir hatten schon gefragt, für wen ist sie überhaupt? Festgestellt, Wiedergeburt ist für alle. Wir haben gefragt, wo kommt sie her? Haben auch geklärt. Jetzt wollen wir wissen, was macht Wiedergeburt mit einem? Wir machen es also ein bisschen wie Markus Lanz oder ein Interviewer und fragt, was macht es mit einem? Du bist ein wiedergeborener Christ. Ja, was macht es mit dir? Wie macht es sich bemerkbar? Jeder, der schon mal diesen Schritt gegangen ist, der sich für Jesus entschieden hat, der hier als wiedergeborener Christ sitzt, darf sich angesprochen fühlen. Was macht es mit euch, wiedergeborene Christen zu sein? Wir schauen uns dafür nochmal näher den Vers 5 an aus unserem heutigen Text. Jesus sagt, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Wasser und Geist. Das sind jetzt unsere Stichworte. Aus Wasser und Geist geboren werden. Was heißt das? Was meint Jesus hier? Man kann viel reinlesen, aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Jesus hier auf Hesekiel 36 bezieht. Denn da ist von beidem die Rede, vom Wasser und vom Geist. Und zwar gebraucht Hesekiel das Wasser als Metapher für den Heiligen Geist. Und zwar nicht einfach nur als Wasser irgendwo, ja, halt Wasser, sondern Wasser in der Wüste. Das ist der Kontext, das ist das Bild von Hesekiel 36. Und jetzt ist es so, dass Wasser in der Wüste nochmal eine ganz andere Rolle einnimmt. Gerade in trockenen Gegenden, da ist Wasser nicht einfach nur nice to have, sondern es ist lebensnotwendig. Und man könnte fast so weit zu gehen, zu sagen, in der Wüste ist Wasser das Leben selber. Ohne Wasser passiert gar nichts. Aus Wasser und Geist geboren werden. Was meint Jesus damit? Ich muss sagen, dass mich dieses Bild relativ gut abholt. Wasser in der Wüste. Nachdem wir jetzt 2 Trockenzeiten in Malawi erlebt haben, wissen wir so ungefähr, was für eine Kraft in Wasser steckt. Und es ist jedes Mal wieder so faszinierend zu sehen, wie sich unser Garten verändert, wenn auf einmal nach der Trockenzeit der erste Regen fällt und wie er komplett zuwuchert, alles wächst, Wachstum passiert. Das macht Wasser. Das ist der Unterschied, den Wasser macht. Aber es ist auch krass zu sehen, wenn ein Brunnen gebohrt wird, wir durften schon ein paar Mal solche Projekte auch begleiten, die Freude der Menschen zu sehen, wenn das erste Mal das Wasser aus dem Boden spritzt und sie jetzt einen Brunnen nah an ihrem Haus haben, riesengroße Freude. So ist es also, wenn wir aus Wasser und Geist neu geboren werden. Dieses Bild verwendet Jesus. Es heißt also, dass es einen Effekt hat. Diese Wiedergeburt hat eine Auswirkung auf unser Leben, und zwar wie, wenn Wasser in die Wüste kommt. Es macht uns neu, es schenkt uns neues Leben, es schenkt Wachstum in uns und es schenkt uns eine unglaublich große Freude. Wasser und Geist, aus Wasser und Geist wiedergeboren werden. Aber wir haben noch eine zweite Metapher in diesem Vers, und zwar das Bild der Geburt selber. Niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Und auch hier muss ich sagen, fühle ich mich momentan von Jesu bildhafter Sprache relativ gut abgeholt. In mir löst dieses Bild der Geburt mittlerweile was komplett anderes aus, als es noch vor 4 Wochen getan hat, vor der Geburt unseres Sohnes. Was sagt dieses Bild aus? Neugeboren zu werden ist wie Wasser in der Wüste, okay. Aber neugeboren zu werden, ist anscheinend auch wie neugeboren zu werden. Ich möchte auf 2 Punkte eingehen, die diese Geburt bewirkt und wie sich diese Neugeburt zeigt. Wie bei einem Baby, das auf die Welt kommt, gibt es Veränderungen, logischerweise. Ist nicht alles wieder vor. Und bei einem Baby und auch bei uns als wiedergeborene Christen kann man vor allem 2 Veränderungen feststellen. Einmal, dass wir mit einer neuen Sensibilität ausgestattet werden, aber auch mit einer neuen Identität. Neue Sensibilität, neue Identität. Was heißt das konkret? Bleiben wir beim Bild der Geburt. Alle Lebewesen nehmen ja irgendwie ihre Umwelt wahr und spüren was von dem, was so um sie rum ist. Selbst die einfachsten Lebewesen können das. Sie spüren, sie sehen, sie nehmen ihre Umwelt wahr. Und das tut auch das Baby, wenn es auf die Welt kommt. Zum ersten Mal sieht es so richtig. Zum ersten Mal hört es so richtig. Zum ersten Mal fasst es etwas an. Das Baby hat eine komplett neue Sensibilität. Und sie haben übrigens auch das erste Mal Stuhlgang. Und das durfte vor allem der Papa erleben nach der Geburt. Denn mein Sohn hat mich erstmal ordentlich, ja, ich erspare euch die Details. Das Baby kommt an, es hat eine neue Sensibilität. Und es ist diese Welt, die es jetzt entdeckt, ist voll von erstaunlichen Reizen. Das Baby nimmt diese Reize in einer völlig neuen Art und Weise wahr. Und so sagt unser Text, sagt Jesus, ist es auch, wenn wir geistlich wiedergeboren werden. Beim Übergang in unser neues Leben werden wir mit einer neuen Sensibilität ausgestattet. Wir erkennen Dinge, für die wir vorher blind waren. Wir sehen auf einmal Dinge, die vorher schwer wahrnehmbar waren. Und nicht irgendwelche Dinge, sondern Gottes geistliche Wahrheiten, die Realitäten unseres Glaubens. Wir sehen diese Wahrheiten auf einmal in einem anderen Licht. Ja, wir sehen Gott selbst in einem anderen Licht. Wieder wie beim Baby. Das wusste auch schon im Bauch irgendwie, dass Mama und Papa da sind, aber so richtig sehen, so richtig hören, so richtig fühlen konnte es sie nicht. Aber wenn das Baby auf die Welt kommt, dann sieht es den Papa, dann sieht es die Mama. Es hat eine neue Sensibilität. Und wie oft hört man das von Menschen, die sagen, ach ja, ich weiß schon irgendwie, dass Gott da ist, aber so richtig mehr weiß ich auch nicht über ihn. Wenn wir Gott sehen wollen, dann müssen wir von Neuem geboren werden. Dann brauchen wir diese neue Sensibilität. Dann müssen wir wie das Baby den Bauch verlassen, diesen Schritt gehen in diese neue Welt hinein. Und diese neue Sensibilität, die geht zum einen für unser Herz, aber sie gilt auch für unseren Verstand. Wir haben vorher auf Hesekiel 36 geschaut und wenn wir noch weiter diesen Text gelesen hätten, dann hätten wir dort gelesen, dass Gott uns ein neues Herz geben möchte. Ihr kennt diese Stelle vielleicht. Er möchte das Herz aus Stein herausreißen, er möchte uns ein Herz aus Fleisch geben. Da stelle ich jetzt mal die Frage, wie sensibel ist ein Stein? Überhaupt nicht. Wie sensibel waren wir vor unserer Neugeburt für Gott? Ich sage nicht, dass Nichtchristen nichts fühlen können oder unsensibel sind oder nichts von Gott wissen können, aber es zeigt, durch unsere Wiedergeburt hat unser Herz eine neue Sensibilität für Gott bekommen. Und dabei geht es mehr als um ein schönes Gefühl. Ich kann von mir sagen, dass ich das bei meiner Bekehrung sehr deutlich erlebt habe. Ich bin christlich aufgewachsen, habe mein ganzes Leben das Evangelium gehört, habe es klar gehört, habe es sehr deutlich gehört, habe es definitiv auch oft genug gehört. Aber es gab so einen Moment, in dem ich mich nochmal bewusst für Jesus entschieden habe. Ich war damals 13, war bei einem Jugendevent und habe das volle Programm mitgemacht. Vor zum Kreuz, danach Einzelgespräch mit dem Seelsorger, danach schön Bibelpaket zum Bibellesen daheim. Aber es ist noch irgendwas anderes an diesem Abend passiert. Irgendwie hat es in mir so einen Schalter umgelegt. Es war wie so eine große Last, die von mir abfällt. Es war ein sehr emotionaler Moment. Aber ich glaube, es war auch mehr als Gefühle. Es war so, als ob diese ganzen frommen Wahrheiten, die ich mein Leben lang gehört habe, ja, Jesus liebt dich, ja, du bist vergeben, auf einmal Sinn gemacht haben, sie mir auf einmal ins Herz gerutscht sind. Und ich glaube, das ist diese neue Sensibilität, die wir bekommen. Wir verstehen etwas nochmal ganz neu, weil wir wiedergeboren werden. Und ich glaube, wir dürfen was erwarten, wenn wir zum einen auf unsere Bekehrung zugehen, wenn wir vielleicht uns überlegen, uns für Jesus zu entscheiden, uns taufen zu lassen, wiedergeboren zu werden. Wir dürfen das erwarten, dass in unserem Herz etwas passiert. Es geht nicht darum zu sagen, wenn man sich bekehrt, muss man heulen und es muss voll emotional sein. Nein, aber ich glaube, wir dürfen erwarten, dass sich in unserem Herzen was tut. Aber diese Sensibilität, sie gilt auch für unseren Verstand. Und es war total interessant. Ich habe in der Vorbereitung von einem Mann gelesen, der sein ganzes Leben Christ war, in die Kirche gegangen ist und der sich sogar überlegt hatte, Theologie zu studieren, also in den hauptamtlichen Dienst zu gehen. Er hatte sogar Bibelkurse belegt und wurde dann aber vom Militär eingezogen. Und dann hat er sich tatsächlich beim Militär bekehrt. Und er hat gesagt, obwohl ich Kirchgänger war, obwohl ich Theologie studiert habe, ich habe nie wirklich das Evangelium gehört. Hier beim Militär, da habe ich es verstanden. Da habe ich Gott gefunden, da habe ich mich bekehrt. Und hat gefragt, warum hat mir vorher niemand das Evangelium erklärt? Ich war doch in der Kirche. Ich habe doch sogar Bücher von Martin Luther gelesen, aber habe dort das Evangelium nicht gefunden. Und er ist dann zurückgegangen zu seinen Büchern, zurückgegangen zu seiner Bibel, hat sie aufgeschlagen, hat auch dieses Buch von Martin Luther aufgeschlagen, hat Seite für Seite durchgeblättert und hat auf einmal auf jeder Seite das Evangelium gesehen. Angestrichen, markiert von ihm selber. Jetzt konnte er es sehen. Sein Verstand hat eine neue Sensibilität bekommen. Vielleicht könnten manche hier im Raum Ähnliches berichten, was die Bekehrung, was die Wiedergeburt mit uns macht, im Herzen und im Verstand. Und ich finde es auch spannend, hier wieder Nikodemus zu sehen. Wahrscheinlich hätte der uns Hesekiel 36 aufwendig aussagen können, flüssig, ohne Probleme. Aber auch er hat es nicht gesehen. Und Jesus sagt zu ihm, du bist ein angesehener Lehrer Israels und trotzdem weißt du das nicht. Kann noch so viel wissen, aber wir sehen es nicht, bis Jesus uns die Augen öffnet, unseren Verstand öffnet, unser Herz öffnet. Vorher gesagt, wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann stellen sich zwei Veränderungen ein. Die eine war die neue Sensibilität und die andere ist eine neue Identität. Und das ist auch ganz logisch, wenn wir uns das Bild der Geburt anschauen. Baby kommt auf die Welt. Es kommt nicht einfach irgendwo auf die Welt, sondern es wird in eine Familie hineingeboren. Und diese Familie bestimmt automatisch ein Stück weit von dieser Identität des Babys. Wir lesen das auch, wenn Jesus sagt, denen, die glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wenn wir von Neuem geboren werden, dann sind wir Teil der Familie Gottes. Wir bekommen eine neue Identität. Und diese Identität, die ist nicht verdient oder erarbeitet, sondern zugesprochen. Und das ist das Besondere an dieser Wiedergeburt, das ist das Besondere an Bekehrung. Wir bekommen eine neue Identität. Und wir dürfen getrost unsere alten Identitäten sozusagen vor der Tür des Kreißsaals abgeben und sagen, die brauche ich nicht mehr. Ich habe eine neue zugesprochene Identität von meinem Gott. Was könnten so Identitäten sein? Vielleicht den Selbstwert und die Bestätigung, die ich mir über meinen Arbeitsplatz hole. Ich definiere mich über meine Arbeit. Der Zuspruch, den ich im Freundeskreis suche, wo ich mich vielleicht irgendwie verstellen muss, um Anerkennung zu bekommen. Meine Identität in meinem Freundeskreis. Oder sogar das Selbstwertgefühl, das ich mir irgendwie von meinem Partner hole, den ich damit so ein bisschen überfordere, mich zu verehren, mir alles zu geben, was ich brauche. Gott schenkt uns nicht nur eine neue Sensibilität, dass wir ihn sehen, sondern er schenkt uns auch eine neue Identität durch die Wiedergeburt. Ich möchte zur letzten Frage kommen. Eine ganz entscheidende Frage und auch eine Frage, die schon im Thema präsent war. Wie bekommen wir denn diese Wiedergeburt? Wir wissen, für wen sie ist. Wir wissen, wo sie herkommt. Wir wissen, was sie mit uns macht. Jetzt ist die Frage, wie bekomme ich es? Wie werde ich neugeboren? Diesmal eine einfache Antwort. Umkehr und Glaube. Umkehr und Glaube. Das ist zumindest unser Anteil an der Wiedergeburt. Indem wir unsere Sünden bereuen, indem wir unser eigensinniges Handeln bereuen, zurück zum Vater laufen und glauben, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Dadurch werden wir wiedergeboren. Und es kommt auch in unserem Text vor. Und zwar verwendet Jesus ein Bild, schon wieder ein Bild. Er verwendet das Bild der bronzenen Schlange. Und er verweist damit auf die Geschichte des Volkes Israels in der Wüste. Ganz kurzer Background. Die Israeliten hatten Gott nicht gehorcht, sie hatten gesündigt und er hatte ihnen diese Plage geschickt. Giftige Schlangen, die sie gebissen haben, vergiftet haben, bis die Menschen gestorben sind. Und was war die Rettung? Die bronzene Schlange auf einem Pfahl. Ein Blick hatte genügt und die Israeliten wurden geheilt, sie wurden gesund. Eine verrückte Geschichte, aber Jesus, er zeigt uns damit was ganz Wichtiges. Durch dieses Bild der bronzenen Schlange. Er sagt uns, Umkehr und Glaube brauchen wir für die Wiedergeburt. Was heißt es, umzukehren und zu glauben? Es heißt, aufs Kreuz zu blicken. Es heißt, aufs Gipfelkreuz quasi zu blicken. Das Gift der Schlangen steht für die Sünde, die in unserem Körper ist, die unseren Körper, die unser Leben, die unsere Seele langsam zugrunde richtet. Und die Schlange, der Pfahl, steht für Jesus am Kreuz. Der die Sünde besiegt, der das Gift aus unserem Körper herauszieht, der uns heil macht. Glauben umkehren heißt also, das Gift in meinem Leben identifizieren und aufs Kreuz zu blicken, Jesus um Rettung zu bitten. Aber es gibt auch noch einen zweiten Teil beim Thema Wiedergeburt, weil wir können es nicht von alleine machen. Das haben wir auch in unserem Text, wenn Jesus sagt, Menschen können nur Menschliches vorbringen, aber der Geist, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Wenn man fragt, wie bekomme ich die Wiedergeburt, was kann ich dafür tun? Dann müsste man eigentlich antworten, ja, du kannst was dafür tun, aber auch nein, du kannst nichts dafür tun. Ja, es braucht unsere Umkehr, dass wir uns zu Gott umkehren, zu ihm zurückrennen. Und ja, es braucht unseren Glauben, der Blick ans Kreuz, aber es gibt auch einen ganz großen Teil, auf den wir keinen Einfluss haben. Es sind nicht unsere Werke, die uns zu wiedergeborenen Christen machen. Und dafür gehen wir letztes Mal zurück zum Bild der Geburt. Was macht ein Baby, um auf diese Welt zu kommen? Welchen Anteil hat ein Baby an der Geburt? Ich bin jetzt keine Hebamme, aber ich kann sagen, dass ich als Augenzeuge so einiges gesehen habe. Und wenn ihr mich fragt, macht ein Baby gar nichts, um auf diese Welt zu kommen, beziehungsweise relativ wenig. Es ist eine andere Person im Raum, die die Arbeit vollbringt, die quasi die guten Werke tut, und zwar die Mutter. Und genauso ist es für uns als wiedergeborene Christen. Ja, es braucht Umkehr und Glaube, und trotzdem tragen wir nichts zu unserer Rettung bei. Und wie eindrücklich wird dieses Bild, wenn wir uns nochmal bewusst machen, in welcher Zeit Jesus das sagt? Jesus sagt es in einer Zeit ohne große Krankenhäuser, ohne Schmerzmittel, ohne moderne Medizin. Was hat es damals bedeutet, ein Kind auf die Welt zu bringen? Was bedeutet es allein heute schon, ein Kind auf die Welt zu bringen? Alle von uns würden durch Schmerzen auf diese Welt gebracht. Und wie viel mehr wiegt dieses Bild, wenn wir zurückgehen zu Jesu Zeiten, wo auch noch viele Mütter gestorben sind bei der Geburt? Und genau das spricht uns Jesus zu. Er sagt uns, ich bin wie eine Frau in den Wehen. Ich bin wie deine Mama. Du musst wiedergeboren werden. Ja, du musst glauben und ja, du musst umkehren. Aber es wird durch meinen Schmerz und es wird durch mein Leiden geschehen. Und nicht nur das, sondern sogar um den Preis meines Lebens. Ich gebe mein Leben, dass du leben kannst, dass du dieses Reich aus der Zukunft jetzt schon leben kannst, dass du Hoffnung sein kannst in dieser Welt. Und es macht mich so glücklich, dass dein Leben aus meinem Tod hervorgeht. Wiedergeboren werden, umkehren zu Gott, glauben, dass Jesus uns rettet. Ich komme zum Schluss. Wir haben einiges gehört über das Thema Wiedergeburt, auch über das Thema Buße, Umkehr. Ich selber war total bereichert in der Vorbereitung von einigen Gedanken, die ich neu dazulernen durfte. Aber ich möchte mit einem Gedanken schließen, der mir irgendwie total wichtig geworden ist bei der Beschäftigung mit dem Thema Wiedergeburt und auch bei der Beschäftigung mit den biblischen Texten. Und zwar, lasst uns diese Kraft der Wiedergeburt und der Umkehr nicht zu kleinreden. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gehört habt. Manchmal sagt man so zu Menschen, die sich neu bekehrt haben, ja, aber erwarte jetzt mal nicht, dass sich jetzt von einem Tag auf den nächsten alles verändert, gell? Es wird jetzt nicht einfach auf einmal der Himmel auf Erden werden. Ne? Es braucht schon auch ein bisschen. Und ich stehe hinter diesem Satz. Ich habe ihn auch selber schon gesagt zu Menschen, die sich bekehrt haben, gesagt, erwarte nicht, dass wenn du morgen aufstehst, du in der Himmel auf Erden auf einmal da sein wird und du nur noch so über die Erde schwebst. Aber ich glaube auch, dass wir diese Kraft der Wiedergeburt vielleicht manchmal zu klein gemacht haben. Diese Veränderung, die es in uns bewirkt. Das, was wir heute gehört haben, dass es unser Herz verändert, unseren Verstand. Und dass es uns eine neue Identität gibt. Ich glaube, wir sollten es nicht zu klein machen. Und wir sollten es Gott zutrauen, dass er uns neu macht. Lasst uns das nicht kleinreden. Lasst uns mit dieser Realität in unseren Alltag gehen. Bewusst mit diesem Wissen. Ich bin wiedergeboren. Ich bin neu gemacht. Ich lebe schon in dieser neuen Realität, die eines Tages auf dieser Welt Wahrheit werden wird. Gottes neues Reich, ohne Sünde, ohne Tod, ohne das Böse. Ich spreche noch ein Gebet. Vater, und dafür danke ich dir so sehr, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns dein Wort gibst, um in unser Leben zu sprechen, Herr. Und ich danke dir, dass du es nicht bei Worten lässt, sondern dass du vieles in unserem Leben tust, Herr. Du siehst jeden Einzelnen von uns, Herr, du kennst unsere Herzen, du weißt, wo wir stehen auf dem Weg zu dir. Ob wir wiedergeboren sind, ob wir dieses Geschenk von dir schon erhalten haben oder ob wir noch auf dem Weg dahin sind. Danke, Herr, dass du uns heute daran erinnert hast, was für eine große Kraft und was für ein großes Geschenk du uns gemacht hast am Kreuz. Herr, und wir wollen es neu glauben. Wir wollen keine Angst davor haben, sondern es neu glauben, dass du jeden Tag in unserem Leben wirkst und dass diese neue Realität, diese neue Welt schon jetzt da ist, schon jetzt präsent ist in unserem Leben. Schenk uns diesen Blick her, schenk uns dieses Verständnis und schenk uns diesen Glauben. Herr, wir loben und preisen dich und wir ehren deinen Namen, weil du ein guter Gott bist, Herr, und weil wir in dir ruhen dürfen. Danke, Herr. Amen.